Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Der Deutsche Filmpreis in Berlin, die Eröffnung der Ruhrfestspiele in Recklinghausen, ein großer Puccini-Opernabend in Amsterdam. Darüber werden wir sprechen in dieser Fazitstunde und auch über die massenhaften Proteste in Georgien. Wir haben es gerade wieder in den Nachrichten gehört. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Heute Abend also wurden sie in Berlin vergeben, die Lolas. Wer mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet wird, der bekommt nicht nur Ruhm und Ehre. Mit fast 3 Millionen Euro ist der Deutsche Filmpreis der am höchsten dotierte Kulturpreis in Deutschland. So erhalten zum Beispiel die Macher des Gewinnerfilms 500.000 Euro für ihr nächstes Projekt. Mit 9 Nominierungen ist Matthias Glasners Drama Sterben um eine zerrüttete Familie ins Rennen gegangen. Und die Produktion hat am Ende auch tatsächlich gewonnen, wie die Kulturstaatsministerin Claudia Roth verkündete.
Die Lola in Gold geht an die Produzenten von Sterben.
Anke Lewicke hat für uns das Geschehen während der Verleihung verfolgt und steht am roten Teppich am Potsdamer Platz, ist live zugeschaltet in Berlin. Frau Lewicke, guten Abend.
Guten Abend.
Wie ist denn die Stimmung dort?
Ja, so langsam füllt sich der rote Teppich wieder. Ich habe mich jetzt auch gerade mal ins Pressezentrum zurückgezogen mit Blick auf den roten Teppich, weil es hat ja die ganze Zeit geregnet. Aber der Schauer ist vorbei und jetzt sehe ich doch viele Leute mit glücklichen Gesichtern und Gläsern in der Hand in heftigen Diskussionen verwickelt hier am roten Teppich.
Vielleicht werden wir das auch ein bisschen erleben, warum da heftig diskutiert wird. Das Familiendrama Sterben läuft gerade in unseren Kinos. Er wurde, der Film, vor wenigen Minuten als bester Film ausgezeichnet. Ist das der überragende Film der Kinosaison?
Ja, das würde ich schon sagen. Ich meine, das Thema Familie, das geht uns doch alle an. Der nahende Tod der Eltern. Inwiefern kümmert man sich um die Eltern? Was bleibt von den Eltern? Was verbindet einen mit den Eltern? Und wie Matthias Glasner diese Themen angeht, das macht Sterben wirklich zu einem Ausnahmefilm. Weil Sterben ist ein extremer Film, ein exzessiver Film, der ja das Publikum beim Schauen an seine Grenzen treibt, der an das Eingemachte einer Familie geht. Und ich wollte eben von Matthias Glasner nach der Preisverleihung wissen, wann für ihn eigentlich Kino beginnt.
Das Kino ist immer dann aufregend, wenn es eine intensive Erfahrung schafft für den Zuschauer, die er nicht vergisst und den er Menschen kennenlernt, die er am besten nicht vergisst und die er sein Leben lang mit sich nimmt, trägt im besten Falle. Und ich finde, es ist alles erlaubt im Kino, alle Feinheiten, alle Sensibilitäten, aber auch alle Extreme und alle Exzesse. Und das haben wir bei dem Film versucht auszureizen.
Ja, und dieses Ausreizen ist ihm wirklich gelungen. Gerade weil der Film so einen Hang zum Exzess hat, entwickelt er eine Wahrhaftigkeit. Und auch Corinna Harfuch, die Mutter spielt, sehr eiskalt, wo man aber immer spürte, diese Frau musste irgendwann ihre Gefühle abgeben. Diese Kälte ist auch nur ein Schutz. Sie hat dann ja auch den Preis gewonnen als beste Darstellerin. Und dafür gab es dann auch langanhaltende Standing Ovations und eine Corinna Harfuch, die tatsächlich geweint hat.
Sie scheinen also, Frau Lewicke, mit der Vergabe der goldenen Lola sehr zufrieden. Wie verhält es sich denn mit der silbernen oder der bronzenen Lola? Welche Art Kino wurde denn damit ausgezeichnet?
Ja, da gab es ja eine große Spannung in diesem Jahr, weil es eigentlich nicht so eindeutige Favoriten gab, aber dafür eine Bandbreite. Also es gab philosophische Gedankenspiele über Multiversen, es gab Geschichten junger Menschen mit migrantischer Herkunft. Es gab aber auch ein Historiendrama wie Der Fuchs von Adrian Geuginger. Und das ist ein Heimatfilm, ein Film, der auch während des Zweiten Weltkrieges spielt, ein Bergfilm. Und dieser junge Regisseur, der findet wirklich Bilder, die diese ganze Geschichte gegenwärtig machen. Es ist ein Hauptdarsteller, der uns mitnimmt wie ein Medium durch den Weltkrieg, wie er das als Außenseiter erlebt hat, wie er überhaupt nur überlebt durch die Freundschaft mit einem Fuchs. Also das fand ich schon sehr eindrücklich. Und dieser Film hat eben die Lola in Silber bekommen und die Lola in Bronze, ging an Eise Pollards Film Im toten Winkel. Und das ist ein politischer Thriller, der spielt im Nordosten in der Türkei und es geht eben um türkische Menschenrechtsverbrechen, das kurdische Trauma und der Film hat 3 Episoden und immer eine andere Optik, immer andere Kameras und gerade deshalb entwickelt sich so das Gefühl einer permanenten Angst und Verunsicherung, wie Eise Pollard eben erklärte.
Naja, das ist natürlich diese Medien, dass jeder jeden beobachtet und beobachtet wird, ist ja immer ein Ergebnis von Paranoia, beziehungsweise evoziert auch Paranoia. Und das war immer auch, als ich diese Geschichte geschrieben habe, wichtig, dieses Gefühl zu übertragen, aus Erfahrung, was ich so in der Türkei auch erlebt habe, wo die Stimmung sich in den letzten Jahren verändert hat und wo man merkt, die Leute werden immer paranoider.
Ja, und dieser Film ist einfach ein schöner Beweis dafür, dass das deutsche Kino mehr Genre braucht, dass man mit Genre eben politische Stoffe aufgreifen kann und wirklich ja von den toten Winkeln in verschiedenen Gesellschaften erzählen kann.
Gab es denn auch ja sowas wie Überraschung, also Auszeichnung, mit dem man vielleicht nicht gerade gerechnet hat?
Ja, also alle hatten ja eigentlich damit gerechnet, dass Wim Wenders Porträtfilm, den er in 3D gedreht hat, Anselm, das Rauschen der Zeit über den Künstler Anselm Kiefer und wie dieser sich an Deutschland abarbeitet. Und dieser Film wurde ja schon international gefeiert, dass der den Dokumentarfilmpreis bekam. Aber der ging dann an den Film Sieben Winter in Teheran von Steffi Niederzoll. Und da geht es eben um eine Studentin in Teheran, die 2007 zum Tode verurteilt wurde. Und sie hat diese Geschichte rekonstruiert, ganz eng mit der Mutter zusammengearbeitet, mit Familien, Archivaufnahmen. Und das ist auch ein sehr eindrücklicher Film. Und ich fand es auch sehr überraschend, um nochmal auf Aysche Poller zurückzukommen, dass sie auch Regie und Drehbuch gewonnen hat. Und das zeigt eigentlich, und das hat Aysche Poller auch gesagt während der Verleihung, dass Deutschland, weil es eine multikulturelle Gesellschaft ist, eigentlich voller Geschichten ist. Und die gehören auf die Leinwand.
Zur Verleihung des Deutschen Filmpreises gehört ja auch der Ehrenpreis, ganz klar. Der ging in diesem Jahr an Hanna Schigula. Wie wurde sie denn empfangen?
Ja, natürlich mit Standing Ovations. Das war wirklich ein wunderbarer Auftritt. Und man muss ja sagen, neben Sandra Hüller ist ja Hanna Schigula immer noch die international bekannteste Schauspielerin international aus Deutschland. Und sie hat ja mit Filmen wie Die Ehe der Maria Braun oder Lili Marleen es wirklich geschafft, deutsche Geschichte und ihre Brüche lebendig zu machen. Bis heute, wenn man die Filme sieht. Und es war einfach so schön, sie auf der Bühne zu sehen, weil sie unheimlich lustig war. Es kam richtig Stimmung auf. Sie hat dann gesagt, oh, sie wollte nie eine Ikone sein. Jetzt sei sie eben eine Ikone mit goldenen Rahmen und würde immer aber aus diesem Rahmen steigen. Und Dieter Koslik hat ja die Laudatio gehalten und er hat auch Hanna Schigula bewundert und gesagt im Anschluss, dass diese Frau wirklich auch ja, die Talente hat, um als Standing-Comedian aufzutreten.
Das zerstört natürlich immer die Ordnung, die da so vorgegeben ist. Und dann sieht man, was man so ohne Teleprompter so erzählen kann, ja. Und ich fand das ganz großartig, weil sie einfach eine Tour d'Horizon gemacht hat. Da kamen auch ihre Filme vor und kam auch Fassbinder vor. Und Kluge hat sie ein bisschen rumgebasht. Man hat immer das Gefühl, weil sie so langsam ist, dass sie auch vielleicht langsamer geworden ist. Überhaupt nicht. Die war blitzgescheit und der Kopf hat total funktioniert. Und es war nur einfach langsam und das war schön.
Das also sagt Dieter Koslik, der ehemalige Leiter der Berlinale. Frau Lewicke, jetzt mal nochmal zur Preisverleihung selbst. Während der Oscar-Preisverleihung geht es ja immer mal wieder politisch zur Sache. Auch die Preisverleihung auf der Berlinale hat ja für politische Schlagzeilen gesorgt. Wie war das denn heute beim Deutschen Filmpreis?
Ja, was soll ich sagen? Also es gab 5 Moderatoren, 5 Moderatorinnen und sowas macht eine Veranstaltung nicht unbedingt kurzweiliger und vor allem nicht kürzer. Und zwischendurch gab es dann zwischen Klamauk und Witzchen dann auch mal die Aufforderung, dass wir alle bei den Europawahlen teilnehmen sollten. Aber ich muss sagen, es gab noch einen sehr bewegenden Auftritt und zwar der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer. Sie kam auf die Bühne, Wim Wenders hat dann einfach ihr noch Licht gegeben mit seinem Handy, damit sie ihre Rede halten konnte. Und das war sehr bewegend, als sie sagte, es gibt kein jüdisches Blut, es gibt kein christliches Blut, es gibt kein muslimisches Blut, es gibt nur menschliches Blut. Dafür gab es dann wirklich nochmals minutenlang Standing Ovations. Und danach hat man auch gespürt, dass es den Leuten doch ein bisschen schwer gefallen ist, einfach so the show must go on weiterzumachen. Und viele haben sich dann in ihren Dankesreden doch auch immer wieder auf Margot Friedländer bezogen.
Der Deutsche Filmpreis vom Roten Teppich am Potsdamer Platz in Berlin war das live. Anke Lewicke, Frau Lewicke, danke, guten Abend.
Tschüss.
Georgien. Am Mittwoch wurde im Parlament von Tiflis das sogenannte Gesetz zur ausländischen Einflussnahme in zweiter Lesung angenommen. Eine dritte Lesung steht noch aus. Das Gesetz sieht vor, dass Organisationen, die zu mindestens 20% aus dem Ausland finanziert werden, über die Herkunft des Geldes Rechenschaft ablegen müssen. Damit würden westliche Geldflüsse gestoppt und der Einfluss aus dem Ausland auf Georgien wäre geringer. Das ist vor allem brisant, weil Georgien seit Dezember EU-Beitrittskandidat ist. In Russland wird ein ähnliches Gesetz genutzt, um pro-westliche Organisationen zu verbieten oder zumindest in ihrer Arbeit zu behindern. Gegen das Gesetz gibt es seit Wochen Massenproteste. Besonders junge Menschen nehmen daran teil. Die Stimmung ist aufgeheizt und immer mehr Demonstrierende werden festgenommen. Über die Hintergründe wollen wir nun sprechen und zu mir ins Studio gekommen ist Saal Andronikaschwili. Er ist Literaturwissenschaftler am Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung ZFL in Berlin. Er ist in Georgien geboren und aufgewachsen und beobachtet dort die Entwicklungen. Guten Abend, willkommen Herr Andronikaschwili.
Guten Abend, Herr Rück.
Was passiert denn, wenn das Gesetz jetzt wirklich in dieser dritten Lesung in Kraft tritt? Welche Konsequenzen kann das denn ganz konkret bedeuten?
Wie Sie auch in Ihrer Anmoderation gesagt haben, kann das Gesetz genauso wie in Russland genutzt werden, um die unabhängige NGOs und die Zivilgesellschaft im Allgemeinen anzugreifen. Vor allem sind es die Organisationen, die mit den westlichen Geldern finanziert werden, also Gelder, die aus der Europäischen Union fließen oder aus den USA. Und dieses Gesetz bedeutet damit nicht nur eine Attacke gegen die georgische Zivilgesellschaft, sondern auch die Änderung des westlichen Kurses des Landes.
Zehntausende Menschen sind auf die Straßen gegangen. Ich hatte das schon angedeutet. Gegen sie wurden Wasserwerfer, Gummigeschosse und auch Tränengas eingesetzt. Gab es denn irgendeine Begründung der Polizei oder der Staatsmacht für diese Maßnahmen? Demonstrieren ist ja auch in Georgien eigentlich nicht verboten.
Es ist nicht verboten und es gab keine Gründe. Das hat auch der Ombudsmann Georgiens klar gesagt. Es gab keine Gründe, Gewalt gegen friedliche Demonstrationen anzuwenden. Aber die Regierung möchte zeigen, dass sie durchgreifen wird und ist bereit zu eskalieren.
Welchen Eindruck haben Sie von diesen Protesten? Wer protestiert da? Wer geht da auf die Straße?
Das Interessante bei diesen Protesten ist, dass sie tatsächlich nicht von politischen Parteien und auch nicht von den NGOs organisiert werden, wie viele frühere Proteste, sondern das sind Selbstläufer, vor allem die jungen Menschen, die Erstwählerinnen und Wähler, Studenten, zum Teil auch Schülerinnen und Schüler gehen auf die Straße, weil sie klar erkannt haben, dass ihre Zukunft auch auf dem Spiel steht.
Welche Rolle spielen Kulturleute, die Kulturszene?
Die Kulturszene ist davon auch betroffen, weil die Regierung auch gegen die Kulturszene in den letzten Jahren durchgegriffen hat. Es gibt kaum unabhängige Kulturinstitutionen mehr. Die wurden alle mehr oder weniger gleichgeschaltet von der Regierung und sozusagen unter Parteikontrolle gestellt. Und das heißt, dass georgische Schriftstellerinnen, Schriftsteller, Filmschaffende, Theaterschaffende sind alle auf der Seite der Protestierenden und protestieren auch mit.
Und das sind natürlich auch Hürden für einen Beitritt in die EU, solche Maßnahmen,
das
solche Restriktionen?
Auf jeden Fall nicht nur Hürden, sondern das würde das Ende des georgischen europäischen Weges bedeuten. Das haben mehrere Stimmen aus der Europäischen Union klargemacht. Der Bundeskanzler auf seiner gemeinsamen Pressekonferenz mit dem georgischen Premierminister hat gesagt, dieses Gesetz ist mit den europäischen Werten nicht zu vereinbaren. Das weiß die Regierung ganz klar und nimmt das alles in Kauf.
Geht es denn den Protestierenden allein um dieses Gesetz oder gibt es da eine etwas längerfristige Strategie?
Keineswegs. Es geht nicht nur um dieses Gesetz, weil hinter diesem Gesetz, es ist jetzt klar geworden, es ist jetzt im Grunde genommen die Abstimmung für das außenpolitische Kurs des Landes, für die außenpolitische Ausrichtung und damit für die Zukunft des Landes. Die steht heute auf dem Spiel. Das wissen nicht nur die jungen Menschen oder älteren Menschen, die demonstrieren heute in Tbilisi und in anderen Städten, sondern das wissen auch die Regierungen und Parlamente in Europa.
Andronikaschwili, im Herbst sind Parlamentswahlen und schon jetzt tritt diese Regierungspartei, georgischer Traum, ja autoritär auf. Könnte die Lage weiter eskalieren?
Sie könnte weiter eskalieren und die Regierung tritt ja schon seit mehreren Jahren autoritär. Sie wird zunehmend autoritärer. Die Regierung hat im Grunde genommen alle staatlichen Institutionen unter ihre Parteikontrolle gebracht. Es gibt keine unabhängige Justiz mehr. Die meisten Medien sind regierungstreu und Zivilgesellschaft wäre sozusagen der letzte unabhängige Bastion der Freiheit in Georgien. Und mit diesem Gesetz möchte die Regierung gerade auch die Zivilgesellschaft vernichten. Die Regierung ist bereit, nach meiner Einschätzung auf jeden Fall sehr weit zu gehen. Also ein Szenarium wie in Belarus ist durchaus in Georgien denkbar.
Also ist es im Interesse der Regierung, den EU-Beitritt Georgiens zu torpedieren?
Es ist anscheinend in der Interesse der Regierung, den EU-Beitritt Georgiens zu torpedieren, weil es der Regierung klar ist, dass im freien Europa könnte sie nicht autoritär regieren.
Nach der Verabschiedung des Gesetzes dann, wenn es denn kommt, und das ist ziemlich wahrscheinlich in dieser dritten Lesung, kann die Präsidentin Zurabishvili ein Veto einlegen. Was passiert dann, wenn die Präsidentin sagt No? Stopp.
Sie kann und wird das machen. Das hat sie auch schon klar gesagt. Das Problem ist, dass das Veto der Präsidentin überstimmt werden kann vom Parlament. Und im Parlament hat der georgische Traum, also die regierende Partei, absolute Mehrheit.
Sie können natürlich, Herr Andron Tikashvili, nicht in die Zukunft schauen, aber trotzdem so ein bisschen mal auch so ein Gefühl vielleicht drüber bringen. Sind Sie optimistisch? Wird das irgendwie gut gehen? Wird sich die Zivilgesellschaft durchsetzen können?
Ich würde mich freuen, wenn ich optimistisch sein könnte. Zumindest die Stimmung ist extrem aufgeladen in Georgien und die Massenproteste zeigen, dass die absolute Mehrheit der georgischen Bürgerinnen und Bürger für ihre Zukunft bereit zu kämpfen ist. Das Problem ist aber, dass es durchaus zu erwarten ist, dass die Regierung sehr hart durchgreift. Das heißt, sie wäre bereit, im Grunde genommen einen autoritären Staat zu riskieren.
Ist denn die deutsche Regierung in ihren Aktivitäten noch nicht weit genug gegangen? Also gibt es da Forderungen, auch wo Sie sagen, da bräuchten wir mehr Unterstützung in Georgien?
Auf jeden Fall braucht die Zivilgesellschaft sehr viel Unterstützung. Es gibt auch viel Unterstützung im Moment. Die Unterstützung ist aber noch sehr verbal. Aber was wichtig wäre, dass die Regierungen in Europa oder auch die deutsche Bundesregierung sich für ein Szenarium vorbereiten würde. Was würde sie tun, wenn in Georgien die Regierung sozusagen nicht mehr demokratisch regiert, sondern autoritäre Verhältnisse aufbaut?
Die Proteste in Georgien gegen das Gesetz zur ausländischen Einflussnahme, das in zweiter Lesung verabschiedet wurde. Saal Antronikashvili war das, Literaturwissenschaftler am Leibniz-Zentrum für Literatur- und Kulturforschung ZFL in Berlin. Herr Antronikashvili, Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
In den späten 1960er Jahren begann der deutsch-italienische Galerist und Verleger Egidio Marzona, Dinge zu sammeln, für die sich damals nur wenige interessierten. Dokumente und Materialien zu künstlerischen Prozessen, darunter auch Einladungskarten, Plakate, Poster, Kataloge, Möbel, Gemälde, Zeichnungen und Briefe zur Kunst der modernen Avantgarden seit Beginn des 20. Jahrhunderts und bis in die Zeit von Pop-Art, Konzeptkunst und sogenannter Postmoderne. Keine Frage, die Avantgarden altern und wären damit auch reif fürs Archiv. Insgesamt rund 1,5 Millionen Objekte hat Marzona vor knapp 8 Jahren nun den staatlichen Kunstsammlungen Dresden geschenkt. Diese weltweit einzigartige Sammlung fand ihre Heimat in einer eigens neu gegründeten Institution, dem Archiv der Avantgarden in Dresden, kurz ADA. Das Gebäude dazu musste noch hergerichtet werden, ein barockes Palais aus der Zeit Augusts des Starken, direkt am Elbufer. Es wurde nach einem Entwurf des spanischen Architektenbüros Nieto Sobejano komplett neu gestaltet. Am Sonntag nun ist die feierliche Eröffnung. Carsten Probst konnte schon jetzt einen Blick in dieses neue Dresdner Kunstjuwel werfen. Herr Probst, zunächst mal die Frage, was erwartet denn das Publikum an diesem Ort?
Ja, allein von der optischen Anmutung zunächst ein Spiel der Kontraste, Herr Röge, viel Dresdner Barock im Außenbereich, also die Fassade selbst ist noch aus dem 18. Jahrhundert und hinten vom Garten haben Sie einen wirklich fantastischen Blick auf das Elbufer und die Dresdner Residenz. Innen dagegen das Kontrastprogramm par excellence betont kühle Optik. Hier haben die Architekten Nieto Sobejano alles auf so eine edle Betonoberfläche hin ausgelegt. Dadurch wirken die Räume relativ dunkel, was für ein Archiv ja vielleicht auch wichtig ist. Im Erdgeschoss haben sie eine größere Halle mit Platz für Veranstaltungen und Ausstellungen. Zum Beispiel ist da jetzt die Ausstellung Archiv der Träume zu sehen. Mhm. Und zum 100-jährigen Jubiläum des Surrealistischen Manifestes legt man gleich da sehr viele Archivbestandteile aus. Hineingehängt in diese sehr hohe Halle ist dann aber auch ein riesiger Betonkubus, in dem sich eben das eigentliche Archiv befindet. Und das erreichen sie über ein zweites optisches, ja, eine Landmark in diesem Gebäude, kann man sagen, eine große Betonwendeltreppe. Wenn Sie hinaufsteigen, gelangen Sie in den Studienbereich, wo man lesen und sich in speziellen Kabinetten Sammlungsstücke vorlegen lassen kann. Nicht öffentlich zugänglich ist der hintere Bereich, das ist das eigentliche Depot, wo zum Beispiel die 5000 Ordner mit Einzelblättern aufbewahrt werden, die Egidio Mazzona mit der Zeit akribisch zusammengestellt hat.
Ich habe Sie richtig verstanden. Also das eigentliche Archiv mit diesem Studienbereich, den Sie beschrieben haben, der ist auch für die interessierte Öffentlichkeit zugänglich?
Ja, zum Depot hat die Öffentlichkeit keinen Zutritt. In den Lesebereich soll aber jeder kommen können, der will, nach vorheriger Anmeldung. Also man wendet sich bewusst an die breite Öffentlichkeit. Man macht auch spezielle Veranstaltungen für so ein breiteres Publikum, legt sehr großen Wert auf Vermittlung. Denn, und das sollte man vielleicht nicht vergessen, ein Hintergedanke von Egidio Mazzona bei der Schenkung an Dresden war, dass hier ein Verständnis geweckt werden soll für die Ost- und Westübergreifende Moderne. Und das wird sicherlich eine der großen Herausforderungen sein, hier sowohl einen Studienort als auch einen Ort für größere Publikumsveranstaltungen zu haben.
Was verbirgt sich denn jetzt hinter diesem Titel Archiv der Avantgarden? Eine Avantgarde ist doch eigentlich eine Fortschrittsbewegung. Sie verweist auf die Zukunft, während ein Archiv ja eher Vergangenes aufbewahrt. Ist das nicht irgendwo ein Widerspruch?
Ja, das ist es scheinbar. Es zeigt zumindest, dass in dieser Institution eine gewisse Grundspannung, kann man sagen, angelegt ist. Ich konnte darüber mit Marion Ackermann sprechen, der Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Und sie sagte dazu:
Wir benutzen den Begriff Archiv der Avantgarden, der ja von Egidio Mazzona selber kommt, wie ein Art Ready-Made, also ein vielleicht unperfektes Bruchstück, an dem wir uns abarbeiten und weiterarbeiten. Und natürlich ist dieser Begriff der Avantgarde einer, der seit 100 Jahren schon in sich selbst diskutiert wird, ein Prinzip, wonach man heute nicht unbedingt im zeitgenössischen Sammeln und Strukturieren würde. Aber das ist die Vorlage, die wir übernehmen. Aber das Ganze setzen wir in andere Kontexte. Wir sprechen zum Beispiel auch vom Archiv der Archive.
Ja, da hat sie also jetzt in wenigen Worten die in meinen Augen wahnsinnige Komplexität dieses ganzen Vorhabens umrissen. Was wir jetzt hier in Dresden sehen, ist der Startpunkt einer Entwicklung, kein statisches Archiv. Der Begriff der Avantgarden enthält in sich eine, ja, man kann sagen, idealistische Vorstellung vom Fortschritt in den Künsten, die dem gesellschaftlichen Fortschritt sozusagen den Weg weisen sollen. Das ist die alte historische Definition sozusagen der künstlerischen Avantgarden. Das wird man aus heutiger Sicht sicherlich nicht mehr so sagen. Und genau genommen wird es also in diesem Archiv anhand dieser unendlich vielen Materialien darum gehen müssen, sich von diesem Idealismus zu distanzieren, neue Perspektiven zu eröffnen. Man weiß ja, dass Mazzona auch Archive anderer Sammler in seine Sammlung integriert hat. Da hat man sich die Mühe gemacht, viele von denen zu interviewen. Und weil da ganz viele persönliche Perspektiven hineinkommen, bin ich dann mal durch diese Regalwände, Regalflucht mit Büchern gestreift, da fiel mir auf, hat einer von denen eigentlich mal nach Maßgabe einer feministischen Kunstgeschichte gesammelt, nach einer feministischen Avantgarde gesucht oder spielt da die Diskursanalyse zum Beispiel eine Rolle? Also da scheint mir noch sehr viel Forschungsarbeit bevorzustehen.
Das Archiv der Avantgarden in Dresden. Was ist denn Ihr Eindruck jetzt, Herr Probst? Wie wird denn diese neue Kunstinstitution in Zukunft arbeiten? Wird sie Arbeitsstelle sein für eine Handvoll Spezialisten?
Ja, es ist also zunächst mal stadtlandschaftlich natürlich ein toller Ort. Also ich würde sagen, das zieht natürlich auch schon viele Leute erstmal an. Aber ich habe so meine Zweifel, dass jede oder jeder, der da den Garten besucht oder das Café oder die Ausstellung genießt, auch wirklich in diese großen aktuellen Debatten einsteigen mag, die wir jetzt so führen. Aber eigentlich ist das genau der Ort für die Debatten, die wir derzeit führen. Denken Sie an die Documenta-Debatte, die Rolle des Kulturbetriebs nach dem 7. Oktober. Das sind ja alles Debatten um die Frage, welche Rolle soll Kunst heute eigentlich in der Gesellschaft spielen? Und hierzu noch einmal Marion Ackermann.
Natürlich spielt auch eine ganz große Rolle der koloniale Kontext und die Frage der Globalisierung, sodass es eigentlich immer eine Spannung gibt zwischen dem Sichtbaren und dem Abwesenden. Und es ist etwas wie etwas, das eine Folie bietet, um dann von dort aus zu starten.
Ja, also das Sichtbare und das Abwesende zusammenzubringen, das ist vielleicht genau die Aufgabe dieser neuen Institution. Das betrifft die öffentlichen Debatten, die wir führen, genauso wie die Dinge, die in diesem Archiv sozusagen als heutige Perspektive noch nicht enthalten sind. Also eine Herkulesaufgabe, wenn das gelingt und weiterhin gut finanziert bleibt, dann wird das ADA, wie es ja jetzt schon überall genannt wird, viel mehr sein als ein bloßes Museum.
Rund 1,5 Millionen Objekte in diesem Archiv der Avantgarden in Dresden zur Eröffnung am Sonntag in Berlin war das unser Kunstkritiker Carsten Probst. Herr Probst, danke, guten Abend.
Danke Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Lage der Pressefreiheit hat sich nach Angaben von Reporter ohne Grenzen im vergangenen Jahr deutlich verschlechtert. In ihrer neuen Rangliste ordnet die Journalistenorganisation 36 Länder der schlechtesten Kategorie zu. So viele wie seit 10 Jahren nicht. Deutschland verbesserte sich von Platz 21 auf Rang 10. Das liegt laut der Erhebung aber vor allem daran, dass sich andere Länder verschlechtert haben. Hendrik Zörner vom Deutschen Journalistenverband sagte im Deutschlandfunk, es gebe mehr Übergriffe von, Zitat, Medienfeinden. Die Hemmschwelle sei immer weiter gesunken.
Dass eben heutzutage auch schon manches Mal Journalisten geschlagen werden, dass sie angerempelt werden, dass ihre technische Ausrüstung beschädigt oder gar zerstört wird. Und das sind die Probleme, die uns unsere Kolleginnen und Kollegen von Demonstrationen und Versammlungen vor Ort mitteilen.
Hendrik Zörner, Sprecher des Deutschen Journalistenverbands. Die palästinensische Frauenorganisation Women of the Sun und die israelische Friedensinitiative Women Wage Peace sind mit dem Günter-Wallraff-Preis 2024 ausgezeichnet worden. Die Chefredakteurin des Deutschlandfunks, Wenzin, würdigte in der Laudatio den jahrelangen Einsatz der beiden Initiativen in der Friedensarbeit. Der Namensgeber des Preises, der Investigativjournalist Wallraff, betonte die wichtige Rolle, die Frauen bei der Vermittlung zwischen Israelis und Palästinensern spielen könnten. Der Günter-Wallraff-Preis für Pressefreiheit und Menschenrechte ist mit 5.000 Euro dotiert. Er wird von der Initiative Nachrichtenaufklärung verliehen. Der Streit um die Villa des Nazi-Propagandaministers Josef Goebbels geht weiter. Der Berliner Finanzsenator hatte gestern angeboten, das Areal zu verschenken, weil das Land Berlin jedes Jahr Millionen für Sicherung und Unterhalt zahlt. Auch ein Abriss und eine Renaturierung des 17 Hektar großen Geländes ist im Gespräch. Der Brandenburger Landeskonservator hat solche Pläne nun deutlich kritisiert und als Schreckgeschichte der Denkmalpflege bezeichnet. Geschichte ließe sich nicht renaturieren, sagte Thomas Drachenberg. Man solle lieber darüber nachdenken, wie man die Baugeschichte für die Gesellschaft nutzen könne. Goebbels baute sein Landhaus bei Wandlitz, seit dem Jahr 2000 verfällt es. Nach dem Ende der NS-Diktatur wurde es kurz als Lazarett genutzt. Die DDR unterhielt auf dem Gelände eine FDJ-Hochschule.
Die Kulturnachrichten waren das heute von Thomas Jädecke. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Die Ruhrfestspiele Recklinghausen sind das älteste Theaterfestival Europas. Heute Abend wurde die 78. Ausgabe eröffnet und diesmal ausnahmsweise nicht mit Theater, sondern mit Zirkus, mit der Deutschlandpremiere von The Pulse. Das ist eine australische Produktion. Meine Kollegin Elisabeth Luft war beim Auftakt dabei und ist nun live zugeschaltet. Frau Luft, guten Abend.
Guten Abend.
Eröffnet hat die Festspiele die Schriftstellerin und Übersetzerin Esther Kinski mit einer Rede für ihre Lyrik, Essays, Erzählprosa und Übersetzungen wurde sie mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Kleist-Preis für ihr Gesamtwerk. Welche Worte hat sie denn zur Eröffnung gefunden?
Ja, sie nutzt das Bild eines umherziehenden Zirkus, den sie früher in Ungarn oft gesehen hat, als Bild für Gemeinschaft, für ein Miteinander von Menschen, die zusammenleben und ja auch abhängig voneinander sind in der Prekarität dieser Kunst und auch Lebensform. Alles am Zirkus ist Risiko, hat sie gesagt. Und von da aus zieht sie eine Verbindung ins Heute, indem sie sagt, in Zeiten zunehmender Individualisierung und immer mehr Rückzug ins Private sei es eben auch wichtig, dass wir ja wieder mehr Räume für das Miteinander schaffen, dass wir zusammenkommen. Und sie ruft uns auf, uns zu trauen, wieder mehr zu staunen. Das, was ja auch im traditionellen Zirkus früher ganz zentral war, dass das etwas sein könnte, was uns wieder zusammenbringt und was uns weg von den heimischen Bildschirmen nach draußen lockt.
Jetzt aber zur Eröffnung dieser Ruhrfestspiele Recklinghausen, neuer Zirkus aus Australien. Wie sah diese Zirkus-Performance aus?
Ja, die große Bühne in Recklinghausen, die war ganz leer und da drauf 24 ArtistInnen und ein 30-köpfiger Chor. Der Chor ganz in schwarz gekleidet, die Kompanie in weiß und hellgrau. Manchmal bewegen sie sich in Gruppen, dann wieder rennen die so auseinander, die ArtistInnen, die türmen sich auf wie so zu Pyramiden werfen sich gegenseitig durch die Luft und klettern oder springen sich gegenseitig auf die Schultern. Manchmal wirklich bis zu 4 Menschen übereinander wie so Säulen. Da wird einem ganz anders im Theatersessel. Und dann lassen sie sich aber wieder von oben fallen oder bäumen sich am Boden auf und springen in die Luft ganz so aus eigener Kraft, als würden sie aber von einem Seil in die Höhe gerissen werden. Die spielen also auch wirklich mit der Schwerkraft. Ganz typisch für den neuen Zirkus ist auch, dass die Artistinnen hier ihre Erschöpfung zeigen, diese harte körperliche Arbeit sichtbar machen. Man hört das laute Atmen oder wie sie nach Luft schnappen. Das entromantisiert diese Kunst natürlich auch sehr. Ganz anders als es der traditionelle Zirkus mit seiner Illusion und der Perfektion immer versucht. Und anders als man es zum Beispiel vom deutschen neuen Zirkus kennt, hat dieser Abend auch einen wirklich starken Showcharakter. Also die KünstlerInnen, die müssen ihre Kunst in Australien eben vermarkten, um davon leben zu können. Das merkt man.
Sie hatten, Frau Luft, den Chor schon erwähnt. Die Produktion ist eine Zusammenarbeit mit dem Frauenkonzertchor der Chorakademie am Konzerthaus in Dortmund. Wenn so ein Ensemble bei einer Produktion mitwirkt, dann zeigt das ja die Bedeutung der Musik. Welche Funktion kommt denn dieser Musik zu? War das ein durch und durch auch musikalischer Abend?
Auf jeden Fall. Also es kommen ganz, ganz wenige Momente, in ganz wenigen Momenten kommt die Musik nur vom Band. Ansonsten singt der Chor. Ist wie so ein Pulsschlag der Artistin. Und das klingt dann so. Ja, der Gesang, der treibt die Artistin hier wirklich an und dann wieder begleitet er sie aber auch nur. Besonders schön ist ein Moment, in dem die Leiterin des Chors den einzelnen Bewegungen der Artistin mit ihrem Gesang folgt, also in Lautstärke und Tonhöhe zum Tonhöhe zum Beispiel sich immer anpasst, je nachdem, was sie machen. Und dass sich der Chor und die Kompanie erst vor 4 Tagen zum ersten Mal begegnet sind, das merkt man wirklich überhaupt nicht. Eher scheinen sie so zusammenzugehören und ohne einander überhaupt nicht zu funktionieren.
Die Ruhrfestspiele, die wollten seit ihrer Gründung nach dem Krieg immer ein Festival auch für Arbeit sein. Das Festival wird zur Hälfte vom DGB finanziert, zur anderen Hälfte von Recklinghausen, der Stadt. In diesem Jahr steht es unter dem Motto Vergnügen und Verlust. War denn dieses Thema schon bei diesem Zirkusauftakt zu finden, Frau Luft?
Absolut. Also einerseits das Vergnügen für uns als Publikum an dieser Spektakularität, dieser Akrobatin, das Glück der Unterhaltung, der Zerstreuung nach getaner Arbeit, um an die ursprüngliche Idee anzuknüpfen des Festivals. Aber eben auch das Vergnügen, das in den Gesichtern dann der Künstlerin zu sehen war, die Freude, die sie haben, wenn sie sich anstrahlen und auch auf die Schultern klopfen, nachdem sie sich gegenseitig in ja wirklich atemberaubender Höhe, Meter hoch, durch die Luft geworfen haben und sich auch wieder sicher auf den Boden zurückgebracht haben. Naja, und das Vergnügen natürlich, dass auch eine gute Gemeinschaft uns bereiten kann. Also die Kraft des Miteinanders, aber auch die Freude an dem, was möglich ist, wenn man seinem Gegenüber, seinem Mitmenschen, in dem Fall auf der Bühne, vertrauen kann. Naja, und der Verlust, der war auch präsent, verletzt sich eben nur einer der Artistinnen, das muss man sich denken, dann oder folgt eben der verabredeten Choreografie nicht, dann funktioniert das Ganze natürlich nicht mehr. Und das ist natürlich auch auf eine gesellschaftspolitische Ebene übertragbar. Wir sehen ganz deutlich, was wir zu verlieren haben, wenn wir unsere Gemeinschaft nicht pflegen und auch aufeinander Acht geben.
Der Auftakt der Ruhrfestspiele Recklinghausen mit der Eröffnungsrede von Esther Kinski und der australischen Zirkusproduktion The Pulse. Elisabeth Luft hat für Fazit den Auftakt gesehen. Frau Luft, Dankeschön, guten Abend.
Guten Abend.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Premiere in der Oper in Amsterdam. Der Regisseur Barry Kosky hat nach Tosca und Turandot dort einen weiteren Puccini-Abend inszeniert. Il Trittico, uraufgeführt 1918 in New York. Hinter diesem Titel verbergen sich 3 Opern. Ein Akter, nämlich Il Tabarro, der Mantel. Das ist eine Dreiecksgeschichte mit tödlichem Ausgang. Sie spielt im Pariser Flussschiffermilieu. Dann Suor Angelica, Schwester Angelica also. Dieses Stück handelt von einer Nonne, die sich das Leben nimmt, als sie vom Tod ihres unehelichen Kindes erfährt. Und schließlich Gianni Schicchi. Er ist ein Schlitzohr, dem es trickreich gelingt, das Testament eines Toten zu ändern. 3 unterschiedliche Stücke, die alle vom Tod handeln. Uwe Friedrich hat die Premiere für Fazit gesehen. Er ist jetzt live aus Amsterdam zugeschaltet. Herr Friedrich, guten Abend.
Guten Abend.
Was hat sich denn Barry Kosky, der Regisseur, einfallen lassen, um aus den 3 Teilen eine Operneinheit zu machen? Oder war das gar nicht sein Ziel?
Die Opern selbst, die drei, werden schon auch als drei sehr unterschiedliche Stücke inszeniert. Die Klammer ist das Bühnenbild von Rebecca Rings. Das ist nämlich ein quergestellter Raum. Wir gucken sozusagen in die große Raumecke, bühnenhoch, unverkleidetes Holz, akustisch super, hilft natürlich allen Sängerinnen und Sängern in diesem nicht ganz akustisch, nicht ganz unproblematischen Haus. Diese Räume haben jeweils nur einen Zugang. Das ist in Tabarro eine Art Galerie, die mittig reingeschoben wird. Tolle Lichteffekte von Joachim Klein, der für alle drei Teile fürs Licht zuständig ist. Sehr atmosphärisch, diese Großstadt-Dämmerungs-Dunkelheit-Geschichte, wo dann eben Michele, nachdem das Kind, das gemeinsame Kind gestorben ist, Michele den Liebhaber seiner Frau Giorgetta zum Schluss umbringt. Hier bei Barry Kosky bringt er beide um zum Schluss, was ich, ja, kann man machen, man kann sehr viel mit den Opern machen, es funktioniert, klar, aber noch trauriger ist es eigentlich im Original, wenn das Ehepaar überlebt und die Fluchtmöglichkeiten, und sie will ja eigentlich auch zu ihm zurückkommen, ist mir nicht ganz klar, was Kosky damit nochmal steigern will durch diese Hinzuerfügung. Sur Angelica zieht sich über die beiden Wände eine riesige Treppe. Das gibt tolle Auftrittsmöglichkeiten für die Nonnen, die in so blau-violettem Habit gekleidet sind. Die Zia Principessa, die von Angelica ja sozusagen eine Verzichtserklärung haben will und ihr dann gesteht, dass der Sohn gestorben ist, die hat dann auch gleich die Urne mit. Und da beginnt schon sofort das Problem, denn sie holt die Urne raus und natürlich weiß jeder halbwegs opernerfahrene Theaterfreund, Angelica wird in der Todesszene die Urne öffnen und wird in diese Asche sich reinschmiegen. Schönes Bild einerseits, wenn sie eben ihrem Sohn und auch ganz rührendes Bild nah sein will, aber dann übertreibt Kosky es, indem sie eben diesen ganzen Urneninhalt über sich schüttet. Und Gianni Schicchi, diese turbulente Komödie, wird dann wirklich zur leicht vulgären Klamotte. Es wird viel gelacht, aber subtil ist es nicht.
Ja, die Stücke, die spielen ja ursprünglich in ganz unterschiedlichen Zeiten, also Gianni Schicchi um 1300, so Angelica um 1700. Gibt es diese Zeitschichten in irgendeiner Weise oder spielt das überhaupt keine Rolle?
Das spielt alles in der Gegenwart. Das sieht man sehr schön an den Kostümen von Viktoria Bär. In Gianni Schicchi denkt man, ja, das könnte so in den 90ern oder Anfang der 2000er sein. Und wir sind in so einer Berlusconi-Fernsehshow. Alles leider ein bisschen prollig. Aus der Situationskomik der Klamotte entwickelt, weniger aus dem Text. Das Tolle an Gianni Schicchi ist ja auch dieser großartige Text mit wahnsinnigem Wortwitz. Das interessiert Kosky alles nicht und alle drei Stücke spielen in unserer Gegenwart.
Dann lassen Sie uns doch auch über die Musik sprechen. Die Musik von Puccini, die wird ja nicht von allen geliebt. Manchmal ist sie sehr süffig nah am Kitsch. In Amsterdam hat jetzt Lorenzo Viotti dirigiert. Wie hat er denn diesen Puccini präsentiert?
Ungeheuer klangschön, klangfarbenverliebt, wenn in Gianni Schicchi dieses berühmte O mio babbino caro, wenn das Motiv zum ersten Mal auftaucht, ist das ein so spektakulärer Farbwechsel im Orchester. Das ist das niederländische philharmonische Orchester. Das spielt die Oper, hat ja kein eigenes Orchester. Er verschleppt für meinen Geschmack die langsamen Tempi ein bisschen, aber es wird gut bis sehr gut gesungen. Daniel Luis Vicente ist der Michele und auch der Gianni Schicchi. Joshua Guerrero, Luigi und dann auch die Tenorrolle in Schicchi. Und Jelena Stikina als Su Angelica ist großartig. Aber natürlich wollen alle Lauretta hören und wir hören jetzt Inna Demenkova.
Mit O mio babbino caro Inna Demenkova als Lauretta, die Tochter des Schicchi.
Thank you.
Soweit also dieser Ausschnitt mit Ina Demenkova als Lauretta aus dem dritten Teil Gianna Schicchi von Puccini. Herr Friedrich, insgesamt war das, Sie haben es schon angedeutet, es war ein großes Sängerfest, kann man nicht anders sagen.
Das ist vollkommen richtig. Gesungen wird, und das sind ja auch wahnsinnig viele. Gianni Schicchi hat eine riesige Besetzungsliste. In Su Angelica hat man sehr viele Frauen zu besetzen. Und die singen wirklich alle richtig gut. Das kann man sich sehr schön anhören. Musikalisch ist die starke Seite. Man kann sich das auch ansehen. Das funktioniert schon auf dem Theater. Ich sagte schon, es wird sehr viel gelacht. Es ist mir für meinen persönlichen Geschmack einfach ein bisschen zu sehr auf die Tube gedrückt, wenn Su Angelica in ihrer Verzweiflung auch noch ihr Gewächshaus zerschlagen muss. Mhm. Und wenn dann, wie gesagt, alle durcheinander auf Klamotte gebürstet durcheinander rennen im Gianni Schicchi. Da wünscht man sich manchmal, und das ist bei Barry Kosky ja kein ganz neues Phänomen, dass er einen starken Regieassistenten, einen starken Dramaturgen hätte, der dann mal sagt, oh, lass doch mal 3 der 15 Ideen weg. Ja. In den anderen beiden Teilen, das ist ja auch selbst eine Trilogie, es gab ja schon Tosca und Turandot, da funktionierte das für meinen Geschmack besser. Turandot hat die Idee, dass Turandot als Figur auf der Bühne gar nicht zu sehen ist, gar nicht existiert, nur eine Phantasmagorie ist und wir sind in einem surrealen Märchenland, funktioniert toll. Tosca verlegt Kosky ebenfalls in die Gegenwart. Wir sind dann nicht im Empire-Arbeitszimmer im Palazzo Farnese, sondern in der Küche von Scarpia und da wird er mit dem Fischmesser erlegt. Das funktioniert alles toll, das sitzt ganz genau auf der Musik. Heute flattert es zwischendurch mal ein bisschen.
Also man kann nicht sagen, Puccini liegt Kosky oder liegt gerade nicht, sondern 3 Teile, also Tosca, Turandot und Il Trittico, 2 wirklich super gelungen und 1, naja.
Ja, so ist Trittico natürlich auch das Schwierigste und Su Angelica von diesen 3 noch die Schwierigste mit dieser ganzen religiösen Überhöhung. Da habe ich schon einige dran scheitern gesehen, aber so richtig als Sieger geht auch Kosky heute nicht von der Bühne der Amsterdamer Oper.
Puccini Il Trittico an der Oper in Amsterdam, dirigiert von Lorenzo Viotti, inszeniert von Barry Kosky und für uns live aus Amsterdam rezensiert von Uwe Friedrich. Herr Friedrich, Dankeschön.
Sehr gerne.
Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek.
Wie viel Steaks verträgt die Demokratie? Betitelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung 2 Artikel, in denen sich die Historikerin Hedwig Richter und der FAZ-Herausgeber Jürgen Kaube äußerst scharf befehden. Hintergrund: Richter hält in dem Buch Demokratie und Revolution gemeinsam mit dem Zeitredakteur Bernd Ulrich der Politik vor, den Menschen in puncto ökologischer Wende zu wenig zuzumuten. Jene Menschen aber, die noch Steaks essen und Auto fahren, stehen für Richter und Ulrich abseits der Vernunft und dürfen sich als verantwortungslose Trottel angesprochen fühlen. Kaubes Attacke gegen Richter und das Buch in der FAZ vom 24. April stand unter dem Titel »Die Gouvernante«. Darin war auch von den vergangenen Kreuzfahrten der neuerdings zumutungsfreudigen Autorin die Rede. Und nun, in der aktuellen FAZ, Richter gegen Kaube, Kaube gegen Richter. Wie sich Richter aus der Kreuzfahrtnummer herauswindet, lesen Sie bitte selbst. Hier Richters Gedanken zu Demokratie und Ökologie. Wer die Demokratie wie Kaube bei der Ökologie aufgibt, der hat sie ganz aufgegeben, der will sie zu Ende verwalten und hofft womöglich selber zu sterben, bevor die Demokratie stirbt. In einer Welt, die sich um 2 oder mehr Grad erwärmt hat, kann Demokratie schwerlich existieren, dann regiert eher der Katastrophenschutz als das Parlament, dann fegen Stürme und Missernten die Gewaltenteilung hinweg und der Rechtsstaat wird den sozial benachteiligten Menschen in überhitzten Häusern zwischen durchasphaltierten Straßenzügen wenig nützen. Sie sterben dann einfach. Schon heute ist das oft der Fall. Soziale Ungleichheit wird wieder in einem Ausmaß eine Frage von Leben und Tod, wie es Demokratien kaum bewältigen können. Wer kann sich ein Chalet in den Alpen leisten? Wer die leistungsfähigen Klimaanlagen? Wie viele Ahrtalfluten nacheinander oder zugleich kann ein demokratischer Staat verkraften? Soweit Hedwig Richter. Nebenstehend Jürgen Kaube. Richters Imperativ lautet, handle so, dass die Maxime deines Handelns zu einem Gesetz werden kann, das dem krisenfreien Bestehen der Menschheit förderlich ist. Richter hält das für eine Sympathieerklärung an die Demokratie. Dass ein allgemeines Verzehrverbot für Fleisch, das ihrem privaten Verzicht entspräche, Mehrheiten finden kann, mag sie glauben. Als ließen sich die Leute das Fleisch ausreden. Als läge das Problem überhaupt beim Fleisch. Als liefe alles am Ende nicht doch auch Verbote hinaus. Richter bejaht sie, was ihr gutes Recht ist, beschimpft aber alle, die ihr nicht folgen, und nennt die Mehrheiten, die es nicht anordnen, allen Ernstes undemokratisch. Kaube, so unser Eindruck, hat sein bestes Pulver bereits in erwähntem FAZ-Artikel vom 24. April verschossen und wirkt im aktuellen Duell unpräzise. Was nichts daran ändert, dass Richters ökologische Revolution nur durch eine überwältigende Masse verzichtsbereiter Wähler politisch abzusichern wäre, doch de facto entscheidet sich die Masse jeden Tag für frohgemuten Konsumkapitalismus. Und gerade wer global gesehen materiell nicht so viel hat wie Richter, möchte meistens so viel haben und sich das Streben danach nicht verbieten lassen. Eine Zwickmühle. Die Zwickmühle unserer Epoche. Ode an unsere Verantwortung, heißt ein Artikel in der Welt am Sonntag, in dem Bundesjustizminister Marco Buschmann 200 Jahre nach der Uraufführung von Beethovens 9. Sinfonie den Versuch einer politischen Annäherung vorlegt. Dabei überwiegt Sonntagsredentonalität. Weil aber Buschmanns Versuch auch als Kommentar zum Duell Richter-Kaube zu lesen ist, hier ein Auszug. Kein Erlöser wird kommen und unsere innenpolitischen Konflikte in Harmonie verwandeln. Die Lösungsalternativen für unsere Probleme werden wir ausdiskutieren müssen, und das kann auch unharmonisch, ja muss manchmal vielleicht sogar dissonant sein. Und auch wenn uns die vielen Konflikte und Debatten mühevoll, anstrengend und manchmal fruchtlos erscheinen, Terror, Guillotine und Revolution sind keine Option. Darin sollten wir uns alle einig sein. Was wäre das für eine Freude? Marco Buschmann in der Welt am Sonntag. Und das war's. Wir wünschen allen, die Steaks grillen, und allen, die keine Steaks grillen wollen, ein schönes Wochenende.
Der Blick in die Feuilletons war das von Arno Orzesek. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.